Aber unsere Zielgruppe ist jetzt nicht per se gefährdeter als irgendwelche anderen Zielgruppen. Und wir erwehren uns quasi dieser Verdachtslogiken.
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal. Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Jenny Omar und gemeinsam mit Tilly verantworte ich diesen Podcast bei ufug.de, einem der drei Träger von Knix. In dieser Staffel von Knix Talks geht es um die Rolle von Religion in der Präventionsarbeit. Und wir wollen uns dabei heute genauer die Rolle islamischer Vereine und deren Zugänge in der Präventionsarbeit ansehen. Islamische Vereine in der Präventionsarbeit gegen religiös begründeten Extremismus stehen in ihrer Arbeit besonderen Herausforderungen gegenüber. So erhalten sie häufig den Vorwurf, sich nicht genügend gegen Islamismus zu engagieren. Gleichzeitig begegnen ihnen viele Behörden und Mittelgeber mit Skepsis und Unsicherheit. In der Studie Islamische und migrantische Vereine in der Extremismusprävention untersucht Autor Jens Ostwald die Erfahrungen und Herausforderungen islamischer und migrantischer Vereine im Bereich der Islamismusprävention. Eines der Ergebnisse der Studie lautet, dass religiöse Verbände durchaus eine aktive Rolle in der Präventionsarbeit einnehmen sollen und dies vielfach auch tun. Gleichzeitig beobachten die befragten Gemeinden eine große Gefahr der Stigmatisierung durch die Präventionsarbeit. Diese Stigmatisierung findet sowohl nach innen, innerhalb der muslimischen Gemeinden, als auch nach außen in der Gesellschaft statt. Für die Gemeinden ist es daher umso wichtiger, für sich selbst und für andere zu klären, wie sie ihre Rolle in der Präventionsarbeit verstehen und aus welcher Motivation und mit welchen Zielen sie zu diesem Thema arbeiten. Viele islamische Träger haben Schwierigkeiten, als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt zu werden und in die Jugendhilfe und Sozialhilfe eingebunden zu werden. Oft liegt das an formalen Hürden, aber auch an Vorbehalten auf Seiten von Behörden und anderen Stellen. Eine Professionalisierung der Jugendarbeit in den Gemeinden kann aber nur funktionieren, wenn es eine strukturelle Unterstützung gibt. Einer der wenigen Wege, um eine solche Förderung bei der Professionalisierung zu erhalten, läuft dabei über den Weg der Präventionsarbeit. Wir haben heute Matthias Schmidt vom Projekt Kamil 2.0 aus Hamburg eingeladen. Matthias Schmidt hat islamische Theologie in Osnabrück studiert, hat anschließend bei der Schura Bremen gearbeitet und ist jetzt Projektleiter von Kamil 2.0. Kamil 2.0 macht muslimische Jugendarbeit und arbeitet dabei mit dem Präventionsansatz. Getragen wird das Projekt vom Bündnis islamischer Gemeinden in Norddeutschland. Matthias Schmidt kann uns heute genauer erzählen, wie er und seine KollegInnen mit dem Spannungsfeld umgehen, in dem sich muslimische Akteure in der Präventionsarbeit befinden, wie sie sich als Projekt selber verorten und ob auch sie Stigmatisierung durch Präventionsarbeit erleben. Herzlich willkommen, Matthias. Stell dich und das Projekt doch einmal kurz vor.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Matthias Schmidt. Ja, ich wohne in Hamburg und bin dort Projektleiter von dem Modellprojekt Kamil 2.0. Unser Projekt läuft so, dass wir, also der Träger unseres Projekts ist quasi der Dachverband, dem ganz viele Moscheen angehören. Das ist das Bündnis der islamischen Gemeinden in Norddeutschland. Und genau dazu gehören halt ganz viele Moscheen und ganz viele Jugendorganisationen und Unterorganisationen. Und wir arbeiten quasi auf Basis langfristiger Beziehungsarbeit dann mit einzelnen Gruppen in einem offenen Angebot und bieten dort politische Bildung an. Was uns so ein bisschen besonders macht, ist, dass auch unsere Zielgruppenbeschreibung jetzt nicht so ist, dass wir so ganz hart defizitorientiert reingehen und sagen, okay, da sind jetzt junge Muslime und die sind gefährdet, weil, sondern wir haben da den Spieß so ein bisschen umgedreht und richten den Fokus eher so auf diejenigen, die die Ansprache machen und sagen halt, okay, unsere Zielgruppe ist einfach in den unterschiedlichen Sozialräumen, in denen sie sich bewegt, verunsichert. Also das heißt einmal Stadtteil, aber auch Internet und so, weil sie da eben Ansprachen seitens demokratiefeindlicher politischer Islamisten ausgesetzt sind. Und wir versuchen in unseren Gruppenangeboten mit Instrumenten politischer Bildung dem ganzen Raum zu geben und das irgendwie aufzuarbeiten und aber Religion an sich dann nicht zu problematisieren und als Problem zu sehen, sondern als Ressource zu nutzen und ja, demokratische Werte irgendwie erfahrbar zu machen und da Raum zu schaffen. Und das machen wir so ganz kurz und knapp.
Ja, danke schön. Was war denn die Motivation bei euch oder bei dir, überhaupt dieses Projekt zu initiieren? Es ist ja schon auch ein Projekt, was vielleicht einen anderen Ansatz hat oder eine andere Herangehensweise als viele herkömmliche Präventionsprojekte.
Ja, also es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass wir uns, also wir im Sinne von ich und mein Freundeskreis, wir haben uns schon lange eigentlich mit Widerlegungen sozusagen oder Gegennarrativen zu diversen salafistischen Narrativen beschäftigt und haben da auch Internetinitiativen gehabt, wo es dann quasi Antworten gab auf bestimmte Fragestellungen aus Sicht einer traditionellen sunnitischen Theologie, die auf den 4 Rechtsschulen und 2 Glaubensschulen fußt und halt irgendwie nicht nur so ganz plump irgendwie aus irgendwelchen zusammengewürfelten Koranversen und Hadithen besteht. Und zum anderen habe ich durch mein eigenes berufliches Werden dann in der Prävention ab 2015 gemerkt, dass zwar viele muslimische Träger irgendwie vertreten sind, so, also damals in der ersten Förderperiode, es waren halbwegs viele Muslime da und auch viele Ansätze, aber keiner hat so wirklich gewusst, wo das eigentlich hingeht und was dann Prävention für sie selbst, also für die Träger als Religionsgemeinschaften oder wie auch immer sie sich begreifen, bedeutet, wofür man ist, wogegen man ist und wie man arbeiten muss. Und es muss ja auch quasi Wirkmodelle geben oder Grundannahmen, anhand derer man die Prävention aufbaut. Und wir haben ganz grob gesagt, dass wir sagen, okay, das, was wir als Phänomene wahrnehmen, also Salafismus und Islamismus, zeichnet sich religionssoziologisch dadurch aus, dass es eigentlich eine entwurzelte Form von Religiosität ist. Und wir glauben, dass wir eine Prävention erwirken können, indem wir die Menschen rückbinden an eine gelebte Tradition von Gelehrsamkeit und von Theologie. Und das ist so ganz grob dann so der Ansatz. Und da kann man auch mit politisch-bildnerischen Mitteln ganz gut arbeiten und Kontroversität herstellen und so, ohne dass man in den Bereich von Religionspflege fallen würde.
Du hast ja gerade beschrieben, wie ihr auch Präventionsarbeit versteht. Und ich habe auch auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr euch da auch nochmal explizit verortet und sagt eben, wo ihr euch als Verein, als Projekt in diesem Bereich der Präventionsarbeit seht. Vielleicht kannst du dazu nochmal Genaueres sagen.
So wie ich die Präventionslandschaft wahrnehme, ist es oft so, dass man bei Präventionsprojekten einfach sagt, okay, also es tut jetzt vielen Trägern und Projekten Unrecht, aber es ist ganz oft wirkt das so, als würde man sagen, okay, da sind gefährdete junge Muslime und die sind gefährdet, weil sie A, Muslime sind, B, sozial benachteiligt sind, C, Migrationshintergrund haben und D, Diskriminierung ausgesetzt sind und sowas. Das heißt, man macht so einen wahnsinnig großen Fundus an Defizitdiagnosen aus und an negativen Zuschreibungen gegenüber diesen Menschen und man sagt, okay, die sind alle gefährdet, weil sie ja so schlimm benachteiligt sind und da einfach so schlimme Dinge in ihrem Leben haben und so viele Probleme und dann brauchen sie unsere Hilfe, um nicht radikal zu werden und sich am Ende nicht in die Luft zu sprengen. Und wir finden das so ein bisschen unverschämt, dass man diesen ganzen Menschen oder diesen jungen Menschen und diesen Jugendlichen halt diese Zuschreibungen macht, weil das halt nur unserer Wahrnehmung nach nur in Bezug auf Muslime gemacht wird und in Bezug auf islamistischen Extremismus. Man würde jetzt nie auf die Idee kommen, so irgendwo im Hamburger Norden, in einem reichen Stadtviertel, wenn da irgend so ein Mädchen und ein Junge aus gutbürgerlicher Familie in der Schule sind und dann sind die PETA-Aktivisten und die sagen, boah, das Leben von einem Kaninchen und unseren kleinen Geschwistern ist gleich viel wert und wir dürfen nicht dies sein, das sein. Das ist auch ganz brutal menschenfeindlich und abwertend und sonst was. Aber niemand würde auf die Idee kommen, da jetzt ein Präventionsprogramm aufzustellen und da Millionen reinzupumpen und zu sagen, okay, die sind jetzt gefährdet, weil sie den und den Hintergrund haben. Oder man würde auch nicht sagen, dass man jetzt eine Suchtprävention braucht für reiche weiße Kinder, weil die werden später alle Jura studieren und dann werden die irgendwie Betäubungsmittel missbrauchen während ihrem Studium, damit sie dem Leistungsdruck gerecht werden. Da würden alle dann zu Recht auf die Straßen gehen und sagen, dass es eine krasse Unverschämtheit ist, da so einen Generalverdacht aufzustellen. Und im Bereich Muslimen wird das halt gemacht und das finden wir nicht so cool. Und deswegen drehen wir das halt um. Wir sagen, okay, es gibt so eine Gefährdung, die entsteht aber durch die Ansprache, die eben da ist. Und wir versuchen eben mit Fokus auf die Ansprache zu arbeiten, diese Ansprachen, die herrschen, irgendwie aufzugreifen, dem ganzen Raum zu geben. Aber unsere Zielgruppe ist jetzt nicht per se gefährdeter als irgendwelche anderen Zielgruppen. Und wir erwehren uns quasi dieser Verdachtslogiken oder versuchen das zumindest. Natürlich funktioniert Prävention ja gar nicht ohne diese Verdachtslogiken, aber wir wollen das zumindest nicht so unkritisch hinnehmen.
Ja, das ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach, aber genau, auf jeden Fall ein sehr guter Versuch, das zu tun, glaube ich. Es gibt ja häufig auch den Vorwurf von innen, also aus der muslimischen Community oder aus den Gemeinden, dass durch die Initiierung von Präventionsprojekten Stigmatisierung stattfindet. Erlebt ihr das auch?
Ja, klar, das gibt's auf jeden Fall. Also man ist da schon sehr kritisch und man muss halt auch sagen, also die Leute sind ja zu Recht kritisch, ne? Mhm. Also wenn man sich anguckt, was vor allem in der letzten Förderperiode dann teilweise gemacht worden ist von muslimischen Akteuren so, dann hat man ja genau das gemacht und hat gesagt, okay, unsere Jugendlichen oder unsere Gemeinden sind gefährdet und deswegen brauchen wir mal dies und das. Und das ist natürlich ein Problem.
Und habt ihr einen Umgang damit gefunden bei euch im Projekt?
Ja, wir sagen halt, okay, wir machen das anders.
Okay.
Und dann geht man halt in eine manchmal sehr konfrontative Auseinandersetzung. Und ganz oft ist das auch nur so, dass die Menschen halt einfach also ihre Bedenken irgendwie äußern wollen und dass man sich aber B, so in der Community auch so immer im Fokus fühlt. Also es ist, also Prävention ist ja nur eins der Probleme, so das da reinspielt und man sagt, okay, wir sind sowieso schon diskriminiert. Und ich glaube, dass der hauptsächliche Unmut eben darin besteht, dass die Menschen wahrnehmen, okay, für Prävention gibt's halt Geld, aber gleichzeitig sind wir keine Träger der freien Jugendhilfe, wir kriegen keine Hilfen beim Strukturaufbau, wir werden gar nicht irgendwo in Verweisberatungsstellen so mit aufgenommen als feste Akteure. Und wir sind immer noch in ganz vielen Teilen marginalisiert, obwohl wir eigentlich wichtig wären. Und nur in dem Bereich Radikalisierungsprävention so bekommen wir dann irgendwie so ein bisschen Anerkennung. Und es birgt natürlich auch die Gefahr, dass man dann im Bereich Radikalisierungsprävention Dinge macht, die halt mit Prävention gar nichts zu tun haben. Und das ist halt auch nicht im Sinne des Erfinders, ne? Und eigentlich ist das halt so ein politisches Problem und man müsste Muslime einfach mehr anerkennen und einfach da mehr in der Regelstruktur fördern und auch Strukturaufbau fördern und gucken, dass man da halt wirkliche Teilhabe hinbekommt.
Das schließt, glaube ich, ganz gut an meine nächste Frage an, und zwar, wie ihr denn als Projekt von den Gemeinden, in die ihr geht, wahrgenommen werdet. Also du hast es gerade schon beschrieben, dass ja tatsächlich Geld auch fehlt für zum Beispiel einfach professionelle Jugendarbeit, für Fachkräfte, die sich da irgendwie ausbilden können. Werdet ihr da eher als Ergänzung oder vielleicht sogar auch als Ersatz von, sag ich mal, ganz normaler Jugendarbeit in den Gemeinden wahrgenommen?
Wir werden eigentlich nur als Ergänzung und als Supplement wahrgenommen. Also wir sind nie Ersatz und wollen das auch nicht sein, weil das, was wir haben an Jugendarbeit und an Gemeindearbeit, muss ja einfach so weiterlaufen, auch wenn wir jetzt morgen wegfallen würden. Mhm. Und ich glaube auch, dass das gut funktioniert. Man springt zwar dann natürlich manchmal irgendwie ein und hilft da, also wir helfen dann manchmal auch so beim Strukturaufbau, wo das halt geht, oder helfen bei irgendwelchen Hürden, die es zu überwinden gibt, aber eigentlich sind wir nur eine Ergänzung. Und so werden wir auch wahrgenommen. Was vielleicht noch wichtig ist oder interessant ist, ist, dass wir eben auch uns nicht jetzt irgendwie Prävention auf die Stirn schreiben und in unsere Gemeinden und Jugendgemeinden gehen und sagen, hey, wir wollen euch jetzt irgendwie präventiv behandeln, sondern wir machen das halt anders so. Wir haben einmal halt das religiöse Setting, das sowieso schon da ist. Und dann geht's halt einfach wirklich um Beziehungsarbeit. Also wir versuchen halt Beziehungen aufzubauen mit den Jugendlichen und jungen Menschen, Vertrauen aufzubauen. Und dann auch die Themen abzuarbeiten, die Leute wirklich interessieren. Und meistens deckt sich das dann auch mit den Projektzielen, weil das auch halt lebensweltnahe Themen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen. Aber wir versuchen, die nicht zu überfordern. Und ja, es steht halt auch nicht auf unserer Stirn, weil wir das auch so ein bisschen unverschämt und komisch finden. So, wenn man da jetzt ankommt und sagt, hey, wir machen jetzt Prävention mit dir, dann ist ja auch so, der Mensch aus der Zielgruppe könnte dann ja auch verstehen, hey, der hat jetzt Angst, dass ich mich in die Luft springe und deswegen setzt er sich 2 Stunden mit mir hin. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen, es ist bekannt so und wir verschleiern das jetzt nicht, aber wir schreiben es uns jetzt auch nicht auf die Stirn, sondern wir machen halt einfach unseren Job und nutzen eben so quasi die Struktur unseres Dachverbandes zur Zielgruppenerreichung. Und das ist, glaube ich, was modellhaft sein könnte für viele muslimische Träger und was auch so in der ganzen Präventionslandschaft, was die Zielgruppenerreichung an sich angeht, ziemlich einzigartig ist. Weil andere Modellprojekte immer so an dieser Hürde der Zielgruppenerreichung eigentlich schon so scheitern. Mhm. Und bei uns ist das so, wir können die Bedarfe oder den Wunsch nach Angebot eigentlich gar nicht bedienen. Und ich glaube, dass viele Projekte sehr viel davon profitieren würden, wenn sie mit muslimischen Strukturen enger kooperieren würden.
Du hast ja gerade schon beschrieben, was euch so ein bisschen von Präventionsprojekten unterscheidet, die eben zum Beispiel nicht mit muslimischen Akteuren zusammenarbeiten. Gibt es da noch weitere Unterschiede, die du sehen würdest oder was euch irgendwie auszeichnet?
Ich glaube, was uns auszeichnet, ist halt einmal, dass wir tatsächlich halt Sekundärprävention machen, dass wir nicht sagen, okay, wir machen Primärprävention und versuchen irgendwie gegen alles zu wirken, sondern dass wir einen sehr klaren Anspruch da an uns selber haben und dass wir uns halt in einem religiösen Kontext bewegen. Ich glaube nochmal, dass es einen ganz großen Unterschied macht, in welchem Kontext man sich bewegt, weil Jugendliche ja auch immer genau wissen, so in welchem Kontext sie selber unterwegs sind und die sich auch dann eben in einem Haus der Jugend vielleicht ganz anders verhalten als im Kontext Moschee. Und ich glaube, dass wir vor allem wichtig sind, weil wir für den Kontext von Moschee und Gemeinde nochmal einfach einen Raum öffnen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die da sonst vielleicht nicht unbedingt einen Platz finden. Also vor allem so politische Geschichten und irgendwie Unmut bekunden über irgendwelche Demokratiedefizite, die man wahrnimmt und so. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass das auch eben in Moscheen besprochen wird und dass man auch wirklich da sich konfrontativ zur Not auseinandersetzen kann mit extremistischen Ansprachen und dass man auch halt Fachpersonal hat, das sich theoretisch auch auf einer theologischen Ebene damit auseinandersetzen kann und da auch eben helfen kann, religiöse Gegenargumente zu finden. Also Radikalisierung ist ja ein ganz vielschichtiger Prozess und auch Hinwendungs- und Abwendungsprozesse sind ganz vielschichtig und die Menschen machen das ja aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Also das zeigen auch alle empirischen Studien. Und wenn es aber jemanden gibt, der sich da jetzt auf dieser Schiene verrennt, denkt aber, dass sein Handeln gottgefällig wäre und denkt dann, dass seine Religion von ihm verlangt, dass er ein weltweites Kalifat errichtet und sich dafür jetzt einsetzt und was weiß ich, dann ist es auch wichtig, dass man dem mit religiösen Argumenten begegnet, weil diese Personen teilweise ja dann für säkulare Argumentationen gar nicht zugänglich sind. Und dann kann ich so viel, wie ich möchte, irgendwie mit einem systemischen Ansatz hantieren und die Eltern stärken und das Umfeld stärken. Aber wenn sich halt niemand dann mit der konkreten Einzelperson auseinandersetzt und da überhaupt keine Antworten geliefert werden, weil es einfach niemanden gibt, der die Fragen ernst nimmt, dann glaube ich schon, dass wir da nochmal eine sehr wichtige Lücke füllen.
Ja, das ist ja tatsächlich auch immer so eine Frage in der Präventionsarbeit, ne? Also inwieweit hantiert man wirklich mit religiösen Argumenten? Wer braucht die und wer kann sie überhaupt geben?
Aber es ist halt wie so ein Streit von, also es sind ja irgendwie zwei sehr ideologisch verhärtete Standpunkte. Die einen sagen, okay, es ist nur ein religiöses Phänomen und die anderen sagen, Religion hat gar nichts damit zu tun. Und ich glaube aber, dass beides nicht stimmt so, sondern dass Menschen halt sehr unterschiedlich sind so in ihren Zugängen zu der ganzen Thematik. Und für manche spielt Religion eine Rolle und die brauchen eine religiöse Antwort. Und für manchen ist Religion einfach nur irgendwie so ein Substitut für irgendwas anderes und der braucht eigentlich nur was ganz anderes und dann soll er das auch bekommen. Aber ich glaube, dass uns sehr gedient wäre in dem ganzen Kontext Prävention, wenn die unterschiedlichen Akteure mit ihren verschiedenen Ansätzen wirklich produktiv zusammenarbeiten würden und wenn man sich auch über Fälle wirklich austauschen würde und sich da gegenseitig mit einbeziehen würde.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Tatsächlich relativ einzigartig, wie ihr arbeitet. Also es wird von muslimischen Akteuren in der Gesellschaft gefordert, sich aktiv einzusetzen gegen Radikalisierung. Und auf der anderen Seite geraten die aber auch immer wieder unter Verdacht oder werden unter Verdacht gestellt, Selbstradikalisierung Vorschub zu leisten. Das erlebt ihr ja bestimmt auch. Wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um?
Wenn man eins ablesen kann, so aus den empirischen Studien der Vergangenheit, dann weiß man, dass die Moscheen in Deutschland eine sehr sehr, sehr geringe bis gar keine Rolle spielen bei Radikalisierungsverläufen. Okay. Und daraus könnte man eigentlich schon schließen, okay, wir fordern bei den falschen Typen so, sondern die machen irgendwie schon ihren Job richtig so. Die sind jetzt nicht die Leute, die irgendwie jemanden ins Ausland schicken und da so als Durchlauferhitzer fungieren, auch wenn das irgendwelche Populisten gerne promulgieren. Und die Frage ist, wie können wir die so stärken, dass die ihren Job machen? Also der Job von Moscheen und von muslimischen Religionsgemeinschaften oder Verbänden oder wie auch immer man das nennt, ist ja eigentlich Religionspflege. Und die machen was ganz Wichtiges so. Und die sind eigentlich das, was man auch gesellschaftlich immer fordert, so muslimische Zivilgesellschaft sichtbar machen. Also das ist ja die Moschee vor Ort. Und es ist ja egal, ob die dann im Prinzip am Ende zur DITIB gehört oder zum Zentralrat oder sonst wohin, sondern da sind Familien vor Ort, die mit ihrem privaten Geld über 20, 30 Jahre so ein Gebäude gekauft haben, die Moschee aufgebaut haben und die das Ding irgendwie am Laufen halten. Und das ist eigentlich halt eine krasse Leistung, die aber halt null gewertschätzt wird. Solange man da keine Normalisierung hat, sondern immer mit diesen dummen Verdachtslogiken arbeitet und Menschen Dinge unterstellt, mit denen sie nichts zu tun haben, wird das halt auch nicht weitergehen. Und auch die beste Präventionsarbeit ist halt irgendwie nutzlos, wenn die Menschen diese Werte nicht erfahren können, ne? Also so, ich kann über Zugehörigkeit sprechen, über Identitäten, über dass natürlich alle Jugendlichen so hybride Identitäten haben und auch zum großen Teil einfach deutsch sind, weil sie so sozialisiert sind und was weiß ich. Und das kann man am Wochenende dann super reflektieren und dann finden die das alle geil. Aber wenn die halt am Montag dann irgendwie gefragt werden, was die Eltern in der Türkei wählen würden und am Dienstag irgendwie verantwortlich gemacht werden für eine Militäroperation in XY und am Mittwoch gefragt werden, warum ihre Religion so frauenfeindlich ist und am Donnerstag dann gesagt wird, boah, im Ramadan wirst du sterben, weil du darfst nichts trinken und das ist voll ungesund, dann ist halt diese Zugehörigkeit einfach gar nicht erfahrbar, sondern man wird halt dauerhaft problematisiert und eine muslimische Identität, egal wie sie aussieht, ist einfach einer dauerhaften Problematisierung ausgesetzt. Und das muss einfach enden, sondern muslimische Identitäten müssen in ihrer ganzen Vielfalt gestärkt werden, und zwar egal, was diese Identität ist. Das kann eine konservativ-religiöse Identität sein, und die gehört einfach genauso gestärkt wie eine muslimische Identität, die halt einfach anders ist.
Was würdest du denn gerade im Blick auf die Themen, die du gerade angesprochen hast, was würdest du dir denn da wünschen oder was erwartest du da von so staatlicher Seite?
Was ich erwarte, ist ja eigentlich egal. Was ich mir wünschen würde, ist einfach eine Normalisierung muslimischen Lebens in Deutschland und einfach eine Gleichbehandlung. Das fängt damit an, dass man Muslime einfach als Religionsgemeinschaften anerkennt und dass man als Staat halt auch nicht sagt, boah, ihr müsst euch aber organisieren wie die Kirchen, sondern die Religionsfreiheit sollte halt so weit gehen, dass Muslime einfach selber entscheiden dürfen, wie sie sich organisieren und wie das auszusehen hat. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig wäre, wäre, dass Muslime mitgedacht werden in Stadtteilen und dass sie einfach mitgedacht werden und auch in Verweisstrukturen mitgedacht werden oder in unterschiedlichsten Kontexten. Weil so wie ich das wahrnehme in Hamburg, und hier sind wir schon ziemlich weit, so weil wir auch strukturell halbwegs gut aufgestellt sind und es einen Staatsvertrag gibt und so, es ist immer noch so, dass es ganz viele Runden gibt in den Stadtteilen, wo man dann Fallkonferenzen hat, wo man über unterschiedlichste Dinge spricht und aber kein Vertreter von irgendeiner Moscheegemeinde da ist oder von irgendeiner muslimischen Organisation, obwohl die ganz wichtige Player sind so in dem Stadtteil. Und dann ist es ganz oft so, dass man sagt, ja, das Haus der Jugend, die wissen schon so ungefähr, was da und da in der Moschee abgeht, weil die haben da so eine Schnittmenge und ganz viele von deren Jugendlichen gehen da in die Moschee und die berichten uns dann quasi, was die Muslime da machen. Aber es gibt dann ganz oft so den Fall, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie mal bei den Moscheen anzurufen oder bei irgendeinem Dachverband anzurufen und sagen, hallo, hier sind wir, es gibt hier das und das Netzwerk, wollt ihr euch nicht mit reinsetzen? So. Und ich glaube, wenn wir eine Normalisierung haben, dann läuft das alles. Und Muslime sind einfach ganz normale Menschen und ganz normale Mitglieder der Gesellschaft. Man kann von denen fordern, was man von allen anderen fordert. Man kann die auch überfordern, so wie man alle anderen überfordert. Einfach nicht aufgeben und einfach machen.
Vielen Dank, Matthias. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Manchmal muss man vielleicht tatsächlich einfach machen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute hier warst und eure Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis bald.
Matthias Schmidt hat mit uns seine Erfahrungen als muslimischer Träger in der Präventionsarbeit geteilt und beschrieben, welche Herausforderungen er in diesem Bereich sieht. Das war die 5. Folge von Knix Talks. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie finden ein Interview zu der anfangs erwähnten Studie von Jens Ostwald in den Shownotes verlinkt. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an info@knix.de. Weitere Podcasts in dieser Reihe sowie weitere Informationen zum Netzwerk finden Sie unter www.knix.de, geschrieben kn-ix. Vielen Dank für das Einschalten, liebe Zuhörerinnen, und wir hören uns, wenn Sie mögen, beim nächsten Mal wieder. Diese Folge wurde von UFUG im Rahmen von Knix umgesetzt. Moderation: Jenny Omar. Technische Umsetzung: Christian Kautz. Inhaltliche Umsetzung, Schnitt und Postproduktion: Tele, Götz Nordbruch, Jenny Omar und Malte Fröhlich.
Sie hörten eine Folge von Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knix Talks ist eine Produktion von Knix, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knix ist ein Projekt von Violence Prevention Network, UFUG.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BRG-RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und schauen Sie auf www.kn-ix.de vorbei. Sie wollen sich direkt bei uns melden? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@kn-ix.de. Knix wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat, dem Bayerischen Landeskriminalamt, dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus.